ARD Sounds.
Metal ist jetzt nicht leise Musik, das ist per se eine relativ laute Musik so, und drückt sich auch über diese Lautstärke aus.
Andreas Faust ist großer Metal-Fan mit Wacken-Shirts und Wacken-Tassen. Wir besuchen ihn in seiner Wohnung in Elmshorn. Stil echt für einen Mettler? Ein Lemmy Kilmister-Bild hängt da an der Wand. Wir sitzen auf der großen Dachterrasse. Und stil echt für Norddeutschland? Ein meckernder Austernfischer im Hintergrund. Der brütet hier irgendwo.
Ja, also ich bin Andreas Faust, 59 Jahre alt und bin seit einem Dreivierteljahr im Ruhestand. Ich war vorher Amtsdirektor beim Amt Schenefeld. Da war ich 15 Jahre tätig, war aber schon vorher zahlender Gast auf dem Open Air. Also ich habe da eine ziemlich tiefe Bindung zu dieser Party.
Seit Ende 2025 leitet er als Vorstand ehrenamtlich die Wacken Foundation, eine gemeinnützige Stiftung, die junge Metalmusik fördert, zum Beispiel mit internationalen Bandwettbewerben. Früher war er als Leiter des Ordnungsamtes in Schenefeld jahrelang zuständig für Wacken und fürs Wacken.
Und wir haben im Laufe der Jahre ja schon viele, viele Dinge getan, um diese, sagen wir mal, Lärmbelastung einzudämmen. Also wir haben mit dem Veranstalter abgestimmt, dass er laute Bands vor 22 Uhr spielen lässt und etwas leisere später und die Dezibel sie auch abgestuft in den Uhrzeiten. Und also sind schon ganz, ganz viele Maßnahmen getroffen worden. Trotz alledem ist es laute Musik.
Das Wacken Open Air gilt als Ausnahmeveranstaltung. Das Festival darf laut sein. Statt 70 Dezibel Grenzwert, das ist so laut wie ein Rasenmäher auf kurze Entfernung, darf das Festival ausnahmsweise sogar bis 90 Dezibel aufdrehen. Gemessen wird dafür in den Wohngebieten. 90 Dezibel heißt dann, es darf dort so laut sein, als würde da ein Presslufthammer ballern. Und dann geht eine Klage bei Gericht ein. Das macht dann nochmal richtig Lärm in Wacken. Ich bin Maja Bachtjarovic und ihr hört Wem gehört Wacken? Metal Mythos Million, ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds. Das hier ist Folge 5, Macht und Ohnmacht. Ein Ehepaar aus Wacken klagt 2012. Nicht gegen die Veranstalter des Festivals, sondern gegen die Betriebsgenehmigung des Amtes Schenefeld. Das Ehepaar nimmt sich einen Anwalt.
Von einer Klage war gar nicht die Rede zu Anfang. Das ist aber auch normal. Da kommt der Kunde zu mir an und hat ein Problem und man guckt dann, wie ist die Genehmigungsgrundlage, so war es auch hier.
Ich habe während der Recherche mit der Klägerin gesprochen, aber sie möchte nicht in die Öffentlichkeit. Deswegen sprechen wir mit ihrem Anwalt, Jens-Ulrich Kannis. 14 Jahre nach dieser Klage sitzen wir in seiner Kanzlei in Meldorf. Eine kleine Wunderkammer an Galgenhumor. Postkartensprüche an der Wand wie zum Beispiel: Ohne schlechte Menschen gäbe es keine guten Anwälte. An der anderen Wand ein Wackenplakat.
Oder da hinter sich sehen Sie da diesen Wackentower da als Kerze da, bei diesen Gesetzestexten. Das wird mir dann mal so überreicht. Da sage ich auch, Mensch, ich bin nicht Wacken Open Air. Das war mal ein Teil jetzt dessen, was ich mal gemacht habe. Ne?
Jens-Ulrich Kannis reicht die Klage damals beim Verwaltungsgericht Schleswig ein. Und normalerweise dauert die Befassung mit einem solchen Fall dann 4 oder 5 Jahre. Und die Mühen von Bürokratie und Justiz. Na, den Witz kennt auch Anwalt Kannis. Und schiebt einen Eilantrag hinterher.
Und das war ein bisschen, da wurde es dann auch in den Medien immer hitziger diskutiert, weil die nächste Wacken Open Air Veranstaltung stand schon kurz bevor. Und dann hat das Verwaltungsgericht 1 gemacht, was wirklich selten ist. Die haben einen Termin anberaumt, keine öffentliche Verhandlung, sondern einen Erörterungstermin. Mhm. Und es wurde angedeutet, dass das Wacken Open Air abgesagt werden müsste.
Scorpions, Machine Head, Ministry und 75.000 Fans. Das steht alles auf der Kippe beim ausverkauften 23. Wacken Open Air. Und all die Jahre hat das Festival schon herbste Momente durchgestanden. Krasse finanzielle Krisen, der Rauswurf aus der Kuhle. Jetzt auch noch das.
Das war wenige Tage vor der Veranstaltung. Da haben wir dann in der mündlichen Verhandlung auch in Übereinstimmung auch mit dem Veranstalter gesagt, nee, das wollen wir auf gar keinen Fall.
Ich wiederhole das nochmal, weil das so wichtig ist. Die Kläger wollten explizit nicht, dass das Festival abgesagt wird. Das haben sie mir in Gesprächen auch gesagt.
Nee, das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen nicht, dass das Wacken Open Air abgesagt wird. Wir wollen überhaupt nicht das Wacken Open Air in irgendeiner Weise killen, sondern wir wollen, dass es in geordnetere Bahnen verläuft. Auf keinen Fall jedenfalls, dass es eine Absage geben wird. Wäre ja auch mit einem enormen Schaden für den Veranstalter auch verbunden. Das wollten wir nicht. Da waren riesen Bands angesagt. Die waren teilweise sogar schon angereist.
Das ziehen Kannis und seine Mandanten schnell wieder zurück. Das Festival 2012 kann also doch stattfinden. Die 75.000 Fans kommen. Aber es folgen Verhandlungen. Auf der einen Seite die KlägerInnen und ihr Anwalt. Thomas Jensen und Holger Hübner sind auch da, als Beigeladene, weil sie die Klage ja direkt betrifft. Und auf der anderen Seite sitzt der Beklagte, das Amt Schenefeld. Vertreten durch den Verantwortlichen. Ja, den kennt ihr schon. Andreas Faust.
Auch die Ordnungsbehörde, der war sowas von angefressen.
Naja, wir haben versucht zu reden. Das ist tatsächlich so.
Ja, das Absurdeste, fand ich, war der Vorwurf, wir wollten alles platt machen.
Aber am Ende der Strecke müssen dann auch alle kompromisswillig sein. Alle Seiten.
Sodass wir dann eine dieser Verhandlungsrunden auch abgebrochen haben einfach.
Vorhin habe ich von der Papstwahl gesprochen, mit dem weißen Rauch. Den Zustand haben wir da nicht erreicht. Mhm. So, das ist dann mal so, dass jeder nur ein bestimmtes Maß zugeben kann, will, darf, wo auch immer. Und wenn mit den ganzen Zugaben, die jeder dann geben will, der Kompromiss trotzdem nicht erreicht wird, dann ist das eben so, wie es ist.
Während die Verhandlungen eher so mäßig gut laufen, da schlägt die Lärmklage schon erste Wellen. Im Dorf und in den Medien. Und das hat mich baff gemacht. Die Reaktionen auf die Klage sind teilweise echt heftig. Sie erzählen viel mehr über die Machtverhältnisse in Wacken als die Klage selbst.
Das war so der Zeitpunkt, wo das Ganze auch wirklich sehr überhitzt worden ist, auch von den Medien, muss ich sagen.
Unter anderem gibt's Leserbriefe in der Lokalzeitung. Ein Mann aus Itzehoe, knapp 20 Kilometer entfernt, schreibt zum Beispiel, und ich zitiere:
Wackener, wehrt euch. Als Besucher beim WOA möchte ich der Gemeinde raten, diese klagenden Personen an den Pranger zu stellen. Bürger in Wacken, wehrt euch gegen solche anklagenden Leute, sie sind mit Missachtung zu bestrafen.
An den Pranger stellen, mit Missachtung bestrafen. Ein Aufruf zur Selbstjustiz. Der Brief ist eins der extremen Beispiele, aber keine Ausnahme. Doch er ist einer der Gründe, warum die Klägerin heute sagt, würde sie nie wieder machen. Nicht wegen der Sache an sich, sondern wegen der krassen Anfeindungen, die sie aushalten musste. Damit hatte sie keinesfalls gerechnet.
Und haben Sie von den Drohungen gegen Ihre Mandanten mitbekommen?
Ja, wir haben darüber gesprochen. Ja, das habe ich schon mitbekommen.
Neben den anonymen Drohungen gibt es auch Resonanz aus dem Dorf.
Die belastete auch weniger, dass sie ab und zu mal angesprochen worden sind, sondern vielmehr die Taktfrequenz, ne? Diese Häufigkeit auch, ne? Dass man sich im Dorf dann nicht mehr unbedingt so wohl fühlte, ne? Wobei die wollten ja eigentlich ja nichts Böses, ne?
Kannis als Anwalt des Wackener Ehepaars wird auch bedroht. Anonym, am Telefon oder per Mail, erzählt er uns. Weil er seinen Job macht, weil er sich schützend vor seine Mandanten stellt. Jemand schreibt ihm,
ich brech dir die Finger.
Und noch so einiges anderes. Das will ich hier gar nicht wiederholen. So schlimm finde ich das.
Dieser Spruch, ja, ich glaube, das war eine E-Mail, dich ballern wir vom Motorrad. Das muss von irgendjemand gekommen sein, der weiß, dass ich Motorrad fahre. Ja, das war die heilige Kuh, die da nun geschlachtet werden soll. Alles, was ein gewisses Ausmaß übersteigt, ist nicht mehr eine Dorfparty. Das ist dann eine hochprofessionelle Veranstaltung, die logischerweise auch ihre Kritiker hat. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche.
Vereinzelt bekommen die Kläger auch Zuspruch, erzählt Kannis. Aber leise, hinter vorgehaltener Hand. Und wie so häufig, es sind die Lauten, die man hört. Da gibt's bis heute, fast 15 Jahre später, noch einige ungnädige Urteile im Dorf. Von Hans-Jörn Arp zum Beispiel, dem CDU-Politiker und Kneipenkind aus dem Landgasthof. Der sagt über das Ehepaar:
Wenn man weiß, man zieht nach Wacken, die waren erst kurz hierher gezogen, dann weiß man auch, was in Wacken los ist. Und dann fanden wir das einfach schäbig, die Art und Weise, das durchzuführen.
Das Ehepaar lebt zum Zeitpunkt, als die Klage eingereicht wird, schon seit gut 18 Jahren in Wacken. Als die beiden hingezogen sind, hier zitiere ich mal Anwalt Kannis, da war das Wacken Open Air noch eine Dorfkirmes. Und ja, er hat damit vollkommen recht. 1994 waren keine 3000 Besucher da. Wer damals schon hätte vorhersehen können, dass das mal so groß wird, so schnell, so laut, so hart, da hätte man drauf wetten müssen, um jeden Preis. Hat keiner getan. Die Kritik an der Lautstärke ist in meinen Augen mindestens nachvollziehbar, wenn nicht sogar verständlich. Trotzdem gibt es diesen einen Vorwurf, der sich hartnäckig hält.
Das ist doch klar. Diese Woche weiß man, dass die erste Woche im August ist. Und dann ist es so, dann muss man das akzeptieren und sonst muss man hier nicht herziehen. So einfach ist das. Und das, ja, sonst soll man wegziehen. Ganz einfach.
So einfach ist das für Wacken-Bademeister Ingo Schwarz. Selbst ein Zugezogener nach Wacken, dann zwischenzeitlich wieder Weggezogener und schließlich doch wieder Zugezogener. Und mittlerweile fast schon eine Ikone im Dorf. Ingo managt Horden an Wacken Open Air Besuchern. Die überrennen ihn und sein Team im Freibad in heißen Jahren. Ingo ist wie eine der guten Seelen im Dorf. Und trotzdem sagt er, soll man doch wegziehen. Auch er als zugezogene gute Seele kommt mit dem alten Totschlagargument aus dem Dorf. Sowas habe ich auch schon bei der OKF mit Norbert gehört. Auch er steht diesem Ehepaar eher ablehnend gegenüber. Oder jedenfalls mit viel Abstand.
Mit den Neuzugewanderten, da habe ich alles nichts mehr an Hut.
Was ist mit den Leuten, die diese Lärmklage bemüht haben?
Nix.
Nix.
Doch, man kennt die schon, aber man geht ihnen aus dem Weg. Das sind keine Ureinwohner. Nee, ist so. Wenn du dich mit einem Ureinwohner erzürnst, dann kannst du dich aber auch vertragen.
Norbert und Birte haben es generell nicht so mit den Neuen. Ureinwohner und Zugezogene, schon immer Dagewesene und Neubaugebiete. Das sind echte Kategorien im Dorf. Ist so. Aber Norbert und Birte sprechen ja direkt von sich vertragen, davon eine Einigkeit zu erzielen. Genau das hat das Ehepaar versucht, sagt der Anwalt Kannis, sogar in mehreren Gesprächen. Der ehemalige Amtsleiter Andreas Faust bestätigt, dass es solche Gespräche gab. Aber passiert ist ganz offenbar nichts, was zu einer Lösung geführt hätte. Erst dann, als alle Versuche scheitern, und ich sag's nochmal, erst dann kam die Klage.
Und naja, letztendlich ist das im Sande verlaufen. Man hat versucht, das Beste draus zu machen, damit die zufriedengestellt sind. Ja, aber letztlich kannst du es nicht ändern.
Für mich wieder so ein Ist-so-Moment. Am Ende hat sich's mit der Lärmklage erledigt. Nicht mit einem spektakulären Urteil zum Festival, sondern Kläger und Veranstalter einigen sich außergerichtlich, fast schon leise, mit einem Vergleich. Wird die Grenze von 70 Dezibel überschritten, dann zahlt der Veranstalter 1.000 Euro an die Gemeinde für den guten Zweck. Ob sie diese 1.000 Euro schon mal zahlen mussten, Thomas Jensen ist sich da nicht so hundertprozentig sicher.
Ich bin hier nicht der Statistiker, ich glaube aber eigentlich noch nie, weil wir seitdem mit unseren Tontechnikern und so an, wir haben eine der modernsten Soundanlagen und wir versuchen wirklich, die Musik dahin zu bringen, wo sie auch gewünscht ist, also vor den Bühnen.
Akte geschlossen. Es wird leiser in Wacken. Und selbst während des Festivals ist die laute Musik seitdem etwas leiser im Dorf. Bitte weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Wäre da nicht der Nachhall? Den hören wir jetzt noch, 14 Jahre später. Aber nur, wenn wir genau hinhören und nachfragen. Wenn ihr mich fragt, die Klage wird zwar gern vergessen, vergeben ist da aber gar nichts. weil die Geschichte einen ganz zentralen Punkt in Wacken berührt. Ein Punkt, der nicht wenigen im Dorf deutlich wichtiger zu sein scheint als der Lärm.
Man darf ja auch nicht vergessen, das geht auch um eine Menge Geld. Und da hat Wacken auch was von. Das vergessen immer viele.
Es gibt ein legendäres Video vom Wacken Open Air aus den 2000ern. Da steht Bauer Uwe Trede auf der Bühne. Auch so eine Festival-Ikone. Zu dem komme ich zum Schluss nochmal. Aber Bauer Trede,
liebe Heavy Metal Fans,
der steht damals auf der Bühne und verabschiedet die versammelten Fans am Ende vom Festival so.
Eine gute Heimreise. Kommt nächstes Jahr wieder. Wir brauchen euer Geld.
Kommt nächstes Jahr wieder. Wir brauchen euer Geld. Diese Worte gelten auf dem Festival, aber auch im Dorf. Viele Wackner, die in der Hauptstraße wohnen, die machen den lauten Fluch zum leisen Segen. Und verkaufen während des Festivals dann Essen und Trinken direkt aus ihrem Vorgarten heraus. Verdienen also am Festival mit. Ob finanzielle Motive jetzt einer der Gründe sind, die Kläger zu verurteilen, sei dahingestellt. Fakt ist, viele profitieren vom Wacken Open Air. Und wer im Dorf ein Problem mit dem Wacken Open Air hat, der wird selbst zum Problem. Nach 2012 klagt keiner mehr. Wenn man auf der Straße so rumfragt, zeigt sich meistens eine fast schon bedingungslose Unterstützung des Festivals. Kritik? Wenn, dann nur leise und hinter vorgehaltener Hand. Vielleicht hat das Wacken Festival viel mehr Macht im Dorf als gedacht.
Das Wetter ist natürlich nur gerade ein bisschen beschissen, ne? Aber
Wacken!
Das ist ja als Motto.
Das wird gern mal auf dem Festival gegrölt. Stimmt ja auch, das Wacken Open Air ist halt nur einmal im Jahr. Außer in Wacken dem Dorf, da ist ja eigentlich immer Wacken. Das ganze Jahr lang, 365 Tage im Jahr. Immer und überall ist das Festival. Selbst im tiefsten Winter mit Schnee bis über die Knöchel. Das Symbol des örtlichen Kfz-Service ist eine Hand mit Wackengruß, die einen Schraubenschlüssel hält. Der Bullenschädel ist auf dem Kran des Dachdeckers, auf der Windschutzscheibe der Feuerwehr. Ein Bullenschädel auf der Rutsche im Freibad. Dazu auch hier das berühmte Motto Faster, Harder, Louder. Und dann gibt's natürlich den Landgasthof. Graffiti von Metal Stars auf der Außenwand. Dazu der Schriftzug Everything Louder Than Everyone Else. Ein Albumtitel von Motorhead.
Natürlich habe ich jetzt zu jeder Steckdose hier, zu jedem Fenstergriff, zu jedem, egal was, zu jedem Türgriff, irgendeinen Bezug, weil ich mich insbesondere an jedem Türgriff mindestens 7-mal gestoßen habe. Aber es hat alles seine Zeit. Also
Thorsten Arp ist in diesem Haus aufgewachsen, wie schon einst sein Großvater. Wie auch schon sein Vater, Hans-Jörn Arp. Meine Kollegin Pauline und ich treffen ihn im Landgasthof. Ihr erinnert euch, wo die Bushaltestelle genauso heißt wie er, Arp.
Mein Elternhaus, schöne Zeit und gibt tolle Erinnerungen, gibt auch einen Haufen nicht so schöne Erinnerungen. Aber ansonsten, ja, meine Güte, da muss man sich von Emotionen auch mal immer trennen.
Kaum etwas ist hier noch so wie 2009, als Thorsten Arp den Laden von seinem Vater übernommen hat. Zu einer Zeit, in der viele Dorfkneipen in Deutschland aufgeben müssen oder schon längst aufgegeben haben.
Den Gasthof dann übernommen in einer nicht einfachen Zeit. Ich war vielleicht noch ein bisschen zu jung.
Nicht einfache Zeit, weil es dann auch die Insolvenz gab 2012.
Ja, die gab es. Das war natürlich eine scheiß Zeit. Das war aber dann auch dann eine Kette von vielen Fehlentscheidungen, die ich selber getroffen habe. Aber das ist jetzt, es ist halt, wie es ist.
Es sind dann Thomas Jensen und Holger Hübner, die den Landgasthof aus der Insolvenz holen. Manche sagen sogar, sie retten ihn. Thorsten Arp, dem Geschäftsführer, gehört der Gasthof seit 2012 nicht mehr. Er pachtet jetzt das Haus, in dem Generationen der Arps aufgewachsen sind.
Also es war natürlich klar, dass beides einander braucht, das Dorf den Gasthof, der Gasthof das Dorf, und Thomas und Holger da wieder in ihrer Verantwortung als Local Heroes da auch dann gesagt haben, okay, wir lassen jetzt hier niemanden hängen, wir lassen niemanden im Stich.
Der Gasthof bleibt also dem Dorf erhalten, aber doch ganz anders, ohne das Tagesgeschäft. Dafür mit Metal-Konzerten, wie dem Weihnachtskonzert von Skyline zum Beispiel.
Aber auch, na klar, ein klein bisschen Eigeninteresse, weil wenn so einem Ort einfach der Gasthof fehlt, dann fehlt da was.
Hier vorne ist noch ein Raum.
Wir kommen nochmal hierher in den Landgasthof. Und da zeigt uns Arp Senior mal das gesamte Gebäude, also die Geschäftsflächen im Erdgeschoss. In einige Räume können wir nur ganz kurz reinluschern. Ein paar Männer sind hier heute für einen Workshop drin. Und ja, sie tragen Metal-Shirts.
Hi.
Also. Wir werfen auch einen flüchtigen Blick auf den Schrein. Eine Vitrine mit schwarzen Cowboy-Stiefeln, E-Bass, dazu eine Flasche Jack Daniels.
Oder am Wochenende wurde es auch als Restaurant mitgenutzt.
Und hier steht jetzt der Altar.
Ja, hier steht der Altar.
Alles Insignien von Lemmy Kilmister, Frontmann von Motorhead. Vor dem Gasthof steht sogar eine Statue von Lemmy. Da drin eine Urne mit einem Teil seiner Asche. Ja, echt jetzt, ohne Scheiß. Hier ist nun also ein Pilgerort für Motorhead-Fans aus der ganzen Welt. Mitten in einem schleswig-holsteinischen Dorf. Geschaffen von den Lemmy-Jüngern Holger Hübner und Thomas Jensen, die den Gasthof einerseits gerettet haben und dann ja irgendwie doch nicht den Gasthof gerettet haben, wie einige Urwackner beklagen. So wie Birte zum Beispiel.
So wie es eigentlich früher wirklich ein Landgasthof war, dass du da lecker essen, trinken kannst und am Tresen stehen, ist es nicht mehr. Nur wenn da wirklich irgendwie eine Veranstaltung ist.
Früher gehörte der Landgasthof einfach zum Dorf. Ein Ort für Menschen aus dem Ort, eine Dorfkneipe. Heute gehört er zu einer Geschichte, die längst viel größer geworden ist als der Ort Wacken selbst. Größer und mächtiger. Der Landgasthof ist Teil des Mythos, Teil der Marke. Der Landgasthof ist nicht mehr der Landgasthof.
Ja, also wenn ich an den Landgasthof denke, weiß ich noch, dass ich als Kind auf dem Saal Sportunterricht hatte. Also so lange kenne ich ihn, den Landgasthof. Und wir sind da immer, sämtliche Familienfeste, auch von meiner Seite aus, sind da stattgefunden. Und die Familie Arp war ja ein Begriff hier in Wacken. Nur leider ist es jetzt so, weil ich auch gerne mal in den Landgasthof gehe, Bierchen trinke, mit den Leuten spreche. Und das fehlt. Es ist nicht mehr möglich.
Reinhard Blesin spielt das Flügelhorn im Musikzug der Feuerwehr. Reinhard ist ein Wacken-Firefighter der ersten Stunde. Und er ist ein einheimischer Urwackener. Sein ganzes Leben hier im Dorf verbracht. Viele Stunden davon im Landgasthof. Das könnte er natürlich immer noch tun, wenn er denn auf Metal-Konzerte stehen würde.
Das ist alles vorbei. Es ist mir zu viel WOA. Ich meine, ich habe überhaupt nichts gegen das WOA, aber... Warum gibt es keinen Landgasthof hier in Wacken?
Reinhard könnte im Saal auch Geburtstag feiern. Das kostet dann aber 800 Euro. Also die Miete allein, versteht sich. Für Vereinstreffen der Freiwilligen Feuerwehr oder Familienfeiern, für den Dorfalltag, ist das schlicht zu teuer.
Ja, das ist auch schade, das halten auch einige den vor.
Sagt jemand, der sich lange um Wacken gekümmert hat. Axel Kunkel war 23 Jahre lang Bürgermeister in Wacken. Bis Mitte 2022.
Nur es kommt ja nicht nach draußen. Es wird ja nicht publik gemacht. Ne? Und es ist ja dann auch am Ende wieder eine unternehmerische Entscheidung.
Da kann man sich jetzt drüber streiten, über Preislisten. Aber jeder hat entweder Holger oder meine Telefonnummer. Und wenn er mit einem guten Konzept kommt und eine Veranstaltung machen will, dann sind wir bestimmt die Letzten, die da auf den letzten Euro gucken. Also wir sind immer offen, also gerne diskutieren, worum es geht.
Ein Dorf ohne Dorfkneipe, weil die große Zeit der Landgasthöfe einfach vorbei ist, weil Gastrokrise und Landflucht. Hier in Wacken ist es ja eigentlich anders als sonst wo, wo die alten Gasthäuser alle komplett verschwinden. Hier gibt's ja noch einen Landgasthof, also physisch zumindest.
So, die haben den damals gekauft, aus der Insolvenzmasse da irgendwie, und haben den dann betrieben. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn die gesagt hätten, wir modernisieren den mal richtig und wir... Oder wir haben zumindest so einen Raum, den wir gegen Nutzungsentgelt zur Verfügung stellen. Wäre auch schön.
Wir versuchen jetzt natürlich den Landgasthof hier weiterhin auch offen und natürlich auch noch die Flagge zu halten dabei.
Die aktuellen Landgasthof-Eigentümer, Holger Hübner und Thomas Jensen, nehmen die Situation ganz anders wahr als Ex-Bürgermeister Axel Kunkel.
Wir müssen gucken, wie wir da nach und nach wieder mehr Leben reinkriegen. Aber die Gastronomie hat es schwer vom Kostendruck her.
Nee, die betreiben den, der gehört denen ja auch. Aber die wollen das ja gar nicht für die Bevölkerung haben. Sie machen ja auf für Metal-Veranstaltungen, dann würde was ausgeschenkt und gut ist.
Aber das heißt, ihr habt die Idee noch nicht verworfen?
Nein.
Das heißt, es könnte sein, wenn ich so in 2,5 Jahren herkomme, kann ich jetzt hier Kaffee und Korn kriegen.
Ja, das wäre super.
Ja, gut.
Das würde ich gut.
Gut, das klingt doch gut. Kaffee und Korn in Wacken. Aber was der ehemalige Bürgermeister Axel Kunkel sagt, das beschäftigt mich. Dass er glaubt, dass der Landgasthof nur für Metal und nicht für die Bevölkerung da ist. In unserem Interview machen Holger Hübner und Thomas Jensen noch einen Punkt auf.
Wir haben natürlich auch ein Thema, dass eben die Zeiten schwer waren für uns hier, auch nicht unbedingt aus der Gemeinde, muss man auch mal klar sein, die richtige Unterstützung bekommen haben in vielen Bereichen. Da erwartet man einfach von uns, dass wir jederzeit auf Tag und Nacht auffordern, dass man die 24/7 hier essen kann, was einfach heutzutage nicht mehr machbar ist in der Gastronomie, weil es nicht mehr funktioniert. Die Personal, die andere Probleme. Und da muss ja auch die Gemeinde wollen, hier natürlich auch dementsprechend auch uns das zu supporten. Und diesen Support kann man in vielen Bereichen immer nicht so sicherlich sehen.
Ist auch nicht einfach. Ja, also dann hatten wir versucht, also auch vom Essenkonzept her ein bisschen auch mit mehr Niveau, also besseren Zutaten und so. Ist ja die Frage, was du willst, ist jetzt convenient oder so, das wollten wir dann auch nicht. Also wir wollen schon mit Stil machen und auch geil. Ich meine, das ist hier die Heimat von Lemmy in Deutschland. Also das ist auch ein Auftrag. Das ist vielleicht was, wenn wir wieder mehr Zeit haben oder wir finden vielleicht auch nochmal junge Partner.
Der Landgasthof. Früher Heimat der Dorfgemeinschaft. Heute der Landgasthof als Heimat von Lemmy. Als Auftrag, für den man Zeit haben muss. Der Landgasthof hat sich in über 100 Jahren nicht bewegt. Er steht noch da, wo er immer stand. Aber drumherum, da hat sich ganz schön was bewegt. Im Dorf Wacken. Doch das Festival braucht das Dorf, also sein Zuhause in seiner ursprünglichsten Form. Ohne Metal-Mythen, ohne Lemmy-Liebe. Und da wären wir beim Sprichwort. Liebe vergeht, Hektar besteht.
Ja, und je größer das Festival wurde, so sind die Flächen natürlich die Ackerfrucht ist dann gewichen quasi gegenüber einer Grasnarbe, weil die Grasnarbe einfach besser befahrbar ist für die Autos.
Das heißt, ihr musstet sozusagen eigentlich umdisponieren auf den Feldern auch?
Genau, ja. Jeder hat so betrieblich sein Anbauschema ein bisschen umgestellt dementsprechend, dass das Festival mit eingeplant hat quasi.
Die zarte Raucherstimme hier, die gehört Landwirt Sönke Trede. Sohn von Festival-Ikone Uwe Trede. Wir sind im Frühjahr bei ihm in Wacken, auf der Terrasse, die direkt an eins seiner Felder grenzt. Und geschätzt keine 100 Meter von hier ist sein Kuhstall mit den 80 Tieren.
Sag mal, Sönke, ja? Deine Kühe, die muhen nicht mehr? Schade.
Und wenn erstmal Sommer und August ist, dann ist hier das Festivalgelände, also wenn halt Wacken ist.
Also hier, da wo jetzt der Schlepper ist, dahinter fängt der VIP-Bereich an. Mhm. Da ist der VIP-Bereich ein Stück weiter, ist Resident Evil ist hier quasi hinter dem, Hinter meinem Stall und hinter dem Sandhaufen, da fängt Resident Evil Parkplatz an.
Ach krass. Sönke Trede gehört einem Metal-Immobilie. Ach, was sage ich? Ein Wallfahrtsort des Metal. Ihm gehört ein Herzstück vom Wacken Open Air. Ihm gehört der Holy Ground, das Stück Acker, auf dem die beiden größten Festivalbühnen stehen.
Na, vom Prinzip ist es immer noch irre, wenn du bedenkst, dass wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr da Guns N' Roses hier hatten. Ne? Guns N' Roses bei mir auf dem Acker, das ist ja Hammer.
Bei mir auf dem Acker. Als Musikfan ist das für Sönke Trede natürlich der Hammer.
Stell dir mal vor, wer hat das schon? Hat auch keiner sonst.
Aber als Landwirt bedeutet das noch was anderes. Dieses bei mir auf dem Acker, das bedeutet Macht. Dazu hatte doch der Gemeindevertreter Gerhard Meifort etwas gesagt. Dass sich nach dem Onkelskonzert 96 etwas verschoben hat im Wackengefüge. Nachdem das Festival mit dem Nein aus dem Gemeinderat dann aus der Gemeindekuhle ausziehen musste und rüber auf die Felder der Bauern ging.
Holger und Thomas haben ja auch eine sehr enge Verbindung gerade zu den Landwirten, weil die natürlich darauf angewiesen sind. Ohne Landwirte, ohne dass die das Gelände zur Verfügung stellen, kann das Festival nicht stattfinden. Ne?
In der mächtigen Wackenmaschine ist Sönke Trede ein extrem wichtiges Zahnrad. Nicht nur, weil ihm der Holy Ground gehört, sondern weil er zwischen Landwirten und Veranstaltern vermittelt. Immer dann, wenn neue Flächen gebraucht werden fürs Festival. Wir sprechen da mittlerweile von mehr als 400 Hektar, die insgesamt 19 Landwirten gehören, sagt Sönke.
Ich suche mir dann die Landwirte dementsprechend, weil wir ja ortskundig sind, wir wissen, wem welche Flächen gehören.
Ja.
Dann suche ich mir die Landwirte und gehe mit denen in Verhandlungen und sage, pass auf, wir könnten deine Fläche gebrauchen. Na, dann gibt es einen Standardvertrag mit denen, entweder wollen sie es oder wollen sie es nicht. Na, und wenn sie es nicht wollen, dann muss man sie manchmal überzeugen.
Ja.
Und meistens wollen sie es dann auch.
Ja. Aber es ergibt ja auch total Sinn, wenn du als Landwirt an Landwirte herantrittst. Genau. So.
Deswegen kam ja damals so auch diese Zusammenarbeit da über Vater. Ne, weil Holger hat von der Landwirtschaft keine Ahnung. Ne, gesagt, Muskeln hat er auch nicht genug. Er musste immer packen damals auf dem Strohanhänger. Ne, wir mussten immer aufstarken mit der Forke, die kleinen Beinen.
Dürfen wir das senden?
Ja, klar. Ne, und Holger musste immer packen.
Ja.
Also daher. Und er hat natürlich von Landwirtschaft keine Ahnung. Und hat dann auch nicht das Feingefühl, ne, mit dem Klientel Landwirt quasi umzugehen. Und daher brauchte er irgendwie einen Vermittler.
Ja. Ne.
Sönke Trede wirkt auf mich wie der Typ Landwirt, für den das Wort Bauernschleue im besten wohlgemeinten Sinne erfunden wurde. Obwohl, vielleicht wurde das Wort auch eher für seinen Vater erfunden, für Bauer Uwe Trede. Der mit dem "Wir brauchen euer Geld" auf der Festivalbühne.
Liebe Heavy Metal Fans, ich wünsche euch noch viel Spaß.
Uwe Trede, die Wackenlegende. 2021 gestorben, hat die Landwirte damals fürs Festival zusammengebracht und immer zu Holger Hübner und Thomas Jensen gehalten. So steht es in einem Nachruf auf Ihren Uwe auf der Festival-Homepage. Zu Bauer Trede gibt es noch eine Anekdote. Mitte der 90er lag bei einem Arzt in Wacken im Wartezimmer eine Unterschriftenliste gegen das Festival. Gut 70 Leute hatten unterschrieben. Und nun ja, im Nachruf steht bis heute, dass Uwe Trede damit viel mehr zu tun hatte als geahnt. Beziehungsweise mit ihrem Verschwinden.
Da hatte dein Vater auch pragmatische Lösungen. Ja, da gibt's doch die eine Anekdote, dass da eine Unterschriftenliste dann irgendwann dann auch einfach mal...
Die war nicht mehr da. War komisch. Weiß ich aber auch nicht.
Ja. Aber Uwe Trede wusste auch nicht, wie das hätte passieren können. Die war plötzlich weg.
Naja, wie gesagt...
Eine lustige Anekdote. Entweder. Oder eine Anekdote, die zeigt, wie Macht in einem Dorf funktionieren kann. Manchmal reicht es, wenn jemand im richtigen Moment auf der vermeintlich richtigen Seite steht oder auf dem richtigen Acker. Und dann fügen sich die Dinge schon irgendwie. Ganz pragmatisch. So wie Uwe Trede beim Thema Lärmklage.
Wir haben ja eine Person, die schickt mir jedes Jahr in Urlaub. Der hat erst den Attest. Und beim Attest, er kann diesen Bass nicht ab. Der stirbt uns weg, das wäre ja schade. Deswegen kommt der in Urlaub, so einfach. Nee.
Uwe Trede ist bekannt. Auch Jahre nach seinem Tod ist er ein gängiger Name. Eine lebendige Erinnerung. Im Dorf und auf dem Festival. Hat im Gegensatz zu Thomas Jensen und Holger Hübner sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Und er hat einen Campground, der nach ihm benannt ist. Bauer Uwes Garten. Wahrscheinlich wird er da heute noch Eintritt nehmen, wenn er könnte.
Komm nächstes Jahr wieder, wir brauchen euer Geld.
Naja, im Endeffekt, Holger hatte da auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Mensch, kannst du nicht machen, Uwe, aber eigentlich im Nachhinein war es genau richtig. Im Nachhinein war es hundertprozentig richtig. Es ist ja auch so, wie viel Geld wird hier in der Region gelassen? Ja. Wacken ist weltweit bekannt. Wacken, also du kannst ja in Australien sein, da kennt keiner Itzehoe, da kennt ja gerade mal Hamburg, aber Wacken kennen sie, also kennen viele. Ne? Es ist ja weltweit Wacken daraufhin bekannt geworden erst.
Wacken kennt man mittlerweile auch in den Wolkenkratzern von New York. Also zumindest dort, wo die neuen Wacken-Investoren sitzen. Der Private Equity-Konzern KKR. Dessen Einfluss reicht inzwischen über den Atlantik bis hin zum Acker von Sönke Trede.
Ja, Budget gibt's nicht mehr. Es wird einfach nur budgetiert und das heißt, das ist eure Kohle, mehr kriegt ihr nicht, müsst ihr optimieren.
Sönke Trede vermittelt nicht nur zwischen Veranstaltern und Landwirten. Er ist auch Chef der sogenannten Stewards. Die lotsen die Fans auf die einzelnen Flächen des Festivals. Ein Nadelöhr. Und zwar eins, in dem offenbar Einsparungspotenzial gesehen wird.
Ja, wie weit soll man denn optimieren? Weil ich brauche die Leute auf dem Acker, egal ob ich jetzt 10 Hektar weniger habe oder 10 Hektar mehr. Ja. Ich brauche schon das Stammpersonal, sonst kriege ich die gar nicht erst dahin, wo sie hin sollen.
Ja. Und das habt ihr in den vergangenen Jahren schon gemerkt oder ist das eher eine Befürchtung, dass das so weit kommt?
Nee, das merken wir jetzt in den letzten 2 Jahren, sagen wir, dass der Druck ein bisschen mehr wird, dementsprechend. Also dass eben alle sprechen nur noch vom Budget und wir müssen gucken, in welchem Budget ist das drin. Mhm. Ja, ich sage auch, wie sollen wir das denn alles kompensieren? Ja, das ist natürlich schwierig. Ne? Man erfindet ja nicht jedes Jahr das Rad neu, auch nicht in Wacken.
Das ist ziemlich einfach gesagt.
Obwohl sie es aber probieren.
Ja. Wir haben KKR gefragt, wie das Unternehmen seine Strategie auf einzelne Festivals wie Wacken anwendet. Das Unternehmen wollte sich dazu nicht öffentlich äußern. Neue Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse. Die ergeben sich durch Private Equity sogar weit über den Acker hinaus. Bei Geschäftspartnern des Festivals zum Beispiel. Die Marke Völkel ist ein solcher Geschäftspartner des Festivals. Der größte Bio-Getränkehersteller in Deutschland. Familienunternehmen aus dem Wendland in Niedersachsen. Will nach eigenen Angaben so nachhaltig wie möglich wirtschaften. Von Völkel kommt auch ein extra für Wacken produziertes Getränk. Aus einer natürlich schwarzen Flasche und natürlich mit dem Bullenschädel drauf. Soweit so marketingkonform. Bloß KKR passt aus der Sicht von Völkel so gar nicht zu den Werten von Völkel. Private Equity, also Investition in alles Mögliche, Hauptsache es macht reicher. Also auch in Waffen, fossile Energien, you name it. Nicht ganz so verträglich für die Bio-Getränkemarke. Jannis Meseke, der Marketingleiter von Völkel.
Wir haben sofort den direkten Kontakt zum Wacken-Team aufgenommen. Und das sind ja die, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir eine Partnerschaft eingehen und haben auch unsere Sorge durch die Medienberichterstattung auch geteilt. Was bedeutet das unter sozialen, ökologischen und auch ja, Vielfalts-Gesichtspunkten für das Festival, mit dem wir uns doch so gerne zusammenarbeiten wollen? Sie haben uns damals versprochen, dass sich nichts verändern wird. Und unsere Partnerinnen und Partner, die wissen auch, dass wir da ganz genau hingucken, was passiert wirklich. Und Stand jetzt ist es so, dass wenn es eine Veränderung gibt in diesen Bereichen, eher eine Verbesserung wahrzunehmen ist.
Jannis Meseke sagt, sie gucken hin, wie sich das Festival unter KKR entwickelt. Erinnert mich daran, was Thomas Jensen und Holger Hübner von den Fans gefordert hatten.
Der Fan passt doch auch, also mit uns gemeinsam passt der Fan doch auf diesen Spirit auf.
Und viele Fans eskalieren gerade an einer Stelle, wo der Spaß nun wirklich aufhört. Habt ihr das Beben auch schon gespürt? Menschen werden diesen Tag noch jahrzehntelang erinnern, als die Nachricht kam. Beim Wacken Open Air gibt es 2026 anderes Bier. Auf den langjährigen Sponsor Krombacher folgt Anheuser-Busch Bud. Ein amerikanisches Bier, designed to be easy to drink. Das neue Bier schmeckt nicht so bitter. Die Kommentare zu diesem Sponsorenwechsel umso bitterer. Jemand schreibt,
Muss ich wenigstens mein Armband nicht aufladen dieses Jahr? Geil, wie im Land des Bieres und bei starken deutschen und regionalen Partnern auf ein amerikanisches Produkt setzt. Wenn's ins Bierglas regnet, dann braucht man wenigstens nicht befürchten, dass sich geschmacklich etwas ändert. Keine Ahnung, ob die Entscheidung in Wacken oder in einer Konzernzentrale getroffen wurde. Superstruct, das internationale Festivalkonglomerat, betont immer wieder die Unabhängigkeit der Festivals. Und KKA, also der Superstruct Investor, sagt uns gar nichts. Auch nicht zur Einflussnahme auf Wackenentscheidungen. Aber die Fans, die werden harder und lauter. Beim Farmers-Markt schwört ihr auf regional, damit Kaufland und Lidl nicht da sind. Beim Bier auf Plörre, damit's international ist? Amerikanischer Investor, also Ami-Bier. Gewinnoptimierung.
Du hast viel, ganz viel vom Punk-Ethos gesprochen und Idealismus auch und Do-it-yourself. Ist so ein Private-Equity-Unternehmen, wo irgendwelche Geschäftsleute in Wolkenkratzern in New York sitzen und dann letztendlich im Zweifel über die Geschicke entscheiden, ist das nicht ein Widerspruch?
Frankfurt gibt es auch Hochhäuser.
Frankfurt gibt es auch. Ist es besser, wenn es einer Bank gehört? Ist es besser, wenn es einem russischen Oligarchen gehört? Ist es besser, ich würde natürlich vielleicht sogar eine Genossenschaft gut finden. Also es gibt ja verschiedenste Modelle.
Eine Genossenschaft, die fände Thomas Jensen vielleicht gut. Er sagt das so, als sei das jetzt noch eine Option. Und ich kaufe ihm das nicht ab, dass er das wirklich gut findet. Dafür ist er mir zu sehr Unternehmer. Ist jetzt aber eh zu spät. Die beiden Gründer haben sich für Private Equity entschieden und damit auch für sehr viel Geld.
Wenn es Bill Gates gehört, ist es dann besser? Wenn es Elon Musk gehört, um ein bisschen Feuer reinzukriegen?
Wenn es
Donald Trump gehört?
Genau, aber mit denen können wir ja immer vergleichen. Wir können ja immer mit den Schlimmsten vergleichen. Und dann stehen
Wenn es der Deutschen Bank gehört, ist es dann besser?
Woran habt ihr in konkreten Situationen gemerkt, dass da jetzt im Zweifel auch andere entscheiden können?
Haben wir so doll noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Wir sind nach wie vor Geschäftsführer. Wir werden sicherlich irgendwann auch aus der Geschäftsführung mal rausgehen wollen.
Jensen und Hübner sind nach wie vor Geschäftsführer, ja. Ja, aber.
Formal sind die beiden Herren noch die Chefs, weil sie die Geschäftsführer sind. Ein Geschäftsführer trifft jeden Tag Entscheidungen für sein oder seine Unternehmen. Das tun die weiterhin, aber die Entscheidung, ob die morgen noch Geschäftsführer sind, die trifft jemand anderer.
Und wir glauben natürlich, dass wir auch was beitragen können. Also wir können sicherlich Spirit beitragen, wir können sicherlich auch beitragen, die Unternehmung auf dem Weg zu halten, wo wir meinen, dass sie laufen muss. Aber das ist, hast du ja in jeder großen Organisation. Ja? Also gibt es ja immer, wie sagt man, Sachzwänge. Ja? Aber du musst irgendwie die Balance finden. Und ich glaube, wir haben das in so ein bisschen Erfahrung haben wir in 35 Jahren. Und ich hoffe natürlich, wenn man auf uns hört, dass das dann auch gut läuft.
Glauben und hoffen. Ziemlich denkwürdige Vokabeln für jemanden, der dieses Festival selbst aufgebaut hat. In der nächsten und letzten Folge schauen wir, was vom Festival bleibt, wenn die Fans abreisen und die Bühnen abgebaut sind. Und wir blicken in die Zukunft. Was könnte sich beim Wacken Open Air ändern? Was muss sich vielleicht auch ändern, damit es weitergeht? Das war Folge 5 von Wem gehört Wacken? Metal, Mythos, Millionen. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.
Mehr zu dieser Folge und unserem Podcast-Tipp findet ihr in unseren Shownotes. Alle 6 Folgen hört ihr in ARD Sounds. Ich bin Maja Bakhtiarovic. Wir hören uns. Und wenn ihr nach der Folge Lust habt auf eine halbstündige musikalische Gedankenreise, dann habe ich einen Tipp für euch. Im Podcast Philipps Playlist von NDR Kultur zeigt euch Moderator und Musiker Philipp Schmid jede Woche eine handverlesene Playlist mit 5 Songs und Melodien. Von Klassik über die Beatles bis hin zu Taylor Swift. Alles harmonisch auf ein Thema abgestimmt. Ob Reise ans Meer, ein nächtlicher Flug über die Stadt oder einfach nur zum Einschlafen. Dazu improvisiert Philipp am Klavier und spielt die Übergänge zwischen den Stücken. Jeden Freitagmorgen gibt's eine neue Folge von Philipps Playlist in ARD Sounds.